Teil 3 von 3. Alle guten Dinge sind 3. Wir sind nach wie vor sehr glücklich, dass Sie bei uns sind, lieber Herr Strametz. Wir sprechen über das Thema Patientensicherheit in unserem Podcast Clock Talk zwischen Herzhektik und Hygiene. Und ja, wir haben schon über Prozesse gesprochen, über Risiken gesprochen. Wie ist Status quo im Krankenhaus? Was passiert gerade schon? Wir sind aus der letzten Folge so rausgegangen, dass wir gesagt haben, es passiert viel. Sie sind positiv in die Zukunft gestimmt. Es ist ein Licht am Ende des Tunnels. Es tut sich was. Und das Problem ist erkannt und man tut an ganz vielen Ecken etwas. Heute würden wir gerne über dieses Thema Second Victim sprechen. Was macht es eigentlich mit einem Arzt, mit einer Schwester, mit einem Pfleger, wenn ein Fehler passiert? Fehler passieren, dass wir sind alle nur Menschen im OP, wo auch immer wir arbeiten. Sachen gehen schief.
Ja, wir haben halt vor allen Dingen auch darüber gesprochen, dass die Veränderung von innen rauskommen muss. Ne? Also Patientensicherheit oder Risikomanagement muss keine lästige Maßnahme sein, die man nachts um 3 nicht machen würde, wenn keiner zuguckt. Das haben sie, glaube ich, also wunderbar beschrieben. Würde ich es nachts um 3 tun, wenn keiner zuguckt? Würde ich dann auch meine Hände so lange waschen? Oder würde ich dann auch einen Teamteil im Ort durchführen?
Ja.
Sondern das muss von innen raus gelebt und verstanden werden. Und ich glaube oder ich hoffe auch tatsächlich, das ist ja ein relativ neues Thema, dieses Second Victim, so wie ich das verstanden habe, kommen wir mal gleich noch drauf. Wenn man da auch nochmal aufklärt, was das mit mir selber halt auch macht, als Chirurg, als Anästhesist, als OP-Pflegekraft, wenn ich da einen Vorfall habe, dass das auch dieses von innen raus nochmal ganz, ganz ordentlich stärken kann.
Ja.
Genau. Ja. Also, was ist dieses Second Victim?
Also, wie schon gesagt, keine medizinische Maßnahme ist frei von Risiken. Und wenn eben was passiert, dann kann ein Patient oder Patientin geschädigt werden. Aber Ärztinnen, Ärzte, Pflegekräfte, Gesundheitsfachpersonal ganz allgemein möglicherweise eben auch. Wir gehen mit einem sehr hohen Anspruch an unsere Arbeit, sowohl Anspruch von außen als auch Anspruch von uns selbst. Und wenn was passiert, dann ist der Sockel, von dem wir runterstürzen, nicht nur der, von dem wir runtergestürzt werden, sondern von dem wir selber sozusagen runterfallen, ist eben sehr hoch. Und das kann eben einiges mit uns machen. Das war ein Phänomen, das ist so alt wie die Medizin selber.
Okay.
Ja, also, weil, dass wir sozusagen feststellen, dass wir für eine Komplikation verantwortlich sind und das als Mensch nahe geht, das ist eine menschliche Reaktion. Und wie gesagt, die ist so alt wie die Medizin selbst. Im Jahre 2000 hat der amerikanische Internist Albert Wu von der Johns Hopkins University dem Kind einen Namen gegeben. Mhm. Hat gesagt, der Doktor, die Ärztin, die einen Fehler macht, die leiden mit. Und er hat dann sozusagen gesagt, die geschädigten Patienten und Angehörigen sind die First Victims. Und diejenigen, die dann mit darunter leiden, weil sie diesen Fehler verursacht haben, sind die Second Victims. Und mittlerweile hat man noch eine weitere Definition, nämlich die Third Victims, also die Dritten im Bunde. Das sind zum Beispiel eben unbeteiligte Mitarbeitende aus einer Gesundheitseinrichtung oder die Gesundheitseinrichtung selber, die zum Beispiel einen medialen Schaden nimmt oder ja, wo Leute dann angefeindet werden, weil sie aus einer Institution kommen, obwohl sie gar nichts damit zu tun haben.
Du bist doch hier aus dem Haus, wo.
Ja. Das auch schon erlebt, so nach dem Motto. Da, wo ihr da alle immer die Patienten schädigt, obwohl diese Menschen vielleicht gar nicht mit dem Fall oder mit der Abteilung was zu tun haben. Und über die Jahre, seit dem Jahr 2000, hat diese Definition Erweiterungen bekommen. Also Second Victim kann ich werden, wenn ich zum Beispiel einen vermeidbaren Fehler begangen habe und mir selber Vorwürfe machen. Second Victim kann ich auch werden, wenn ich zum Beispiel eine außergewöhnliche Situation erlebt habe, ohne dass ich an irgendetwas schuld bin. Also nehmen wir ein Beispiel. Diejenigen, die bei der Amokfahrt in Magdeburg auf dem Weihnachtsmarkt Erstversorgung gemacht haben, mitgeholfen haben, die müssen diese Bilder auch wieder aus dem Kopf kriegen oder das verarbeiten, obwohl sie selber ja erstmal überhaupt gar keinen Fehler begangen haben. Mhm. Es kann also auch eine andere Situation, für die ich gar nicht, an der ich gar nicht schuld bin, wenn man das Wort Schuld überhaupt so benutzen möchte, mich zum Second Victim machen. Und es ist natürlich auch kein ärztliches Privileg, Second Victim zu werden, sondern jede Person, die mittelbar oder unmittelbar am Patienten arbeitet, kann zum Second Victim werden. Also auch der Pförtner beispielsweise, der Letzte war, der mit jemandem noch gesprochen hat, der sich zur Pforte schleppt und sagt, wo ist denn hier die Notaufnahme? Im nächsten Moment fällt derjenige um und ist tot. Mhm. Kann nicht wiederbelebt werden. Auch das kann was mit der Person an der Pforte beispielsweise machen. Es ist also gar nicht auf einzelne Berufsgruppen beschränkt. Mittlerweile sagt die Definition, an der wir gearbeitet haben, die übrigens in Frankfurt auch konsentiert wurde. Macht mich als Frankfurter natürlich stolz. die wir über das europäische Forschungsnetzwerk Second Victim Forschung konsentiert haben. Second Victim ist jede Gesundheitsfachperson, die mittelbar oder unmittelbar an einer Patientenschädigung, an einem vermeidbaren Fehler oder einem außergewöhnlichen Patientenereignis beteiligt ist und die dadurch selber beeinträchtigt wird in dem Sinne, dass es sie selbst sozusagen geschädigt hat. Wir vermeiden bewusst den deutschen Begriff für Victim, also wir sprechen bewusst nicht von Opfern, weder vom ersten noch vom zweiten, sondern von First und Second Victims, weil es der Sache von der Bedeutung her gerechter wird. Und wir müssen mittlerweile davon ausgehen, dass von den Studien, die wir gemacht haben, wir nicht von einer kleinen Minderheit sprechen, sondern von der absoluten Mehrheit der im Gesundheitswesen Tätigen, die das schon mal entsprechend gesehen haben. Und das war dann so ein Einstiegspunkt für uns im Jahr 2021 als Wiesbaden Institute for Healthcare Economics and Patient Safety, kurz WeHelp, der Sache in Deutschland mal auf den Grund zu gehen. Weil wir wissen von Studien aus dem angloamerikanischen Raum, aus dem asiatischen Raum, dass dort 10%, 40%, 60% der Befragten je nach Studie sagen, ich war schon einmal Second Victim. Mhm. Wir haben uns dann in Deutschland auf den Weg gemacht, das mal selber herauszufinden, wie groß ist denn eigentlich dieses Problem? Erstes Problem war, dass es ein absolutes Tabuthema ist, über sowas zu sprechen. Ja. Und das zweite ist, dass es auch für Gesundheitseinrichtungen ein absolutes Tabuthema war, als Gesundheitseinrichtung darüber zu sprechen. Also stellen wir uns vor, überall in Deutschland sind 50% der Leute schon mal Second Victim gewesen. Jetzt würde die Klinik XY diese Studie machen, dann würde man das publizieren, dann käme sofort raus, Skandal, 50% der Leute in der Klinik sind davon betroffen. Was sind das für ein Haus? So. Wir haben uns also deswegen an Fachgesellschaften gewandt, um über Fachgesellschaften mal Befragungen zu machen. Ich sage jetzt nicht, welche Fachgesellschaften das abgelehnt haben, nach dem Motto, das ist uns zu heiß. Ich feiere aber eine Fachgesellschaft, die tatsächlich gesagt hat, wir untersuchen das mal mit unseren WeiterbildungsassistentInnen. Und das war die Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin, die DGIM. Die hat sozusagen den Stein mit uns ins Rollen gebracht. Wir haben 555 WeiterbildungsassistentInnen befragt, also Leute wirklich in der Ausbildung, noch nicht zum Facharzt. Und haben als allererstes gefragt, habt ihr dieses Phänomen Second Victim schon mal gehört? Ja. Und nur einer von 10, also 10%, haben gesagt, ja, habe ich schon mal gehört. Obwohl wir gar nicht wissen wollten, wie es definiert ist, sondern nur, kennst du? Ja, nein. So, und dann haben wir beschrieben, was ein Second Victim ist. Und dann haben wir nochmal gefragt, liebe Kollegin, lieber Kollege, warst du selbst schon mal Second Victim nach dieser Definition? Würdest du dich schon mal als Second Victim in der Vergangenheit bezeichnet haben? Und da haben dann 60% tatsächlich gesagt, ja, ich war das schon. Während meiner Weiterbildungszeit.
Obwohl die 60%. So früh am Anfang ihrer
Obwohl die noch relativ früh am Anfang ihrer ärztlichen Karriere standen. Genau. Wir haben auch gefragt, was war das auslösende Ereignis? Interessanterweise in 13% der Fälle war ein Near-Miss, also ein beinahe Schaden auslösendes Ereignis. Da, wo es sogar gar keinen First Victim gab, wo alles nochmal gut gegangen ist, wo man trotzdem gesagt hat,
das hat so einen Schock hinterlassen.
Genau. Okay. Und ja, dann haben wir auch gefragt, wie lange hat es denn gedauert, bis du wieder auf die Beine gekommen bist? Die gute Nachricht, wie auch in den Folgestudien übrigens, etliche haben gesagt, naja, hat ein Wochenende gedauert oder hat eine Woche gedauert und dann war ich wieder ganz die Alte. Sehr bedenklich finde ich, dass 9% der Befragten gesagt haben, ich habe mich von diesem Ereignis noch nicht vollständig erholt. Also die laufen immer noch psychisch verwundet, irgendwie geschockt durch die Gegend. Und wir wissen eben, dass wenn man psychisch beeinträchtigt ist, die eigene Fehlerrate teilweise den Faktor 6 steigt. Also ich 6-mal so viel Fehler mache, wie wenn ich psychisch gesund wäre. Und daraus, also Second Victim, ist erstmal eine natürliche Reaktion. Dass ich mir einen Kopf mache, wenn was schiefgelaufen ist, das ist einfach eine menschlich natürliche Reaktion. Kein Zeichen von Schwäche, sondern Zeichen von Empathie, dass mir das noch nahe geht. Daraus kann dann sekundär aber eine Traumatisierung werden. Und zwar insbesondere dann, wenn ich nicht richtig unterstützt werde. Wir haben auch gefragt, habt ihr euch Unterstützung gesucht, ja oder nein? Und von denen, die sich Unterstützung haben wollten, wie viele haben sie denn bekommen? Und nicht alle, die sich Unterstützung gesucht haben, haben sie auch tatsächlich bekommen. Wir haben diese Studie dann auch publiziert und da gab es erstmal ein riesen Aha und dass Deutschland auch so ist, das hätten wir ja nicht gedacht. Wir haben das dann mit dem DBFK für Pflegekräfte nochmal wiederholt. Da kam die erste Studie, SEWIT 1 war vor Corona übrigens, also hat mit Corona überhaupt nichts zu tun gehabt. Dann haben wir SEWIT 2 gemacht mit dem DBFK zusammen für Pflegekräfte und mitten in diese Zeit kam Corona rein. So, und haben gesehen, die Zahlen sind ähnlich. 3 von 10 wussten vorher, was das Second Victim Phänomen ist. 6 von 10 waren betroffen. Mhm. Wir haben sie mit 3 mit Notärztinnen und Notärzten, mit dem BAND, wiederholt. Mittlerweile sind wir bei Sevit 10 in Deutschland, bei Sevit A4 in Österreich. Der Fragebogen ist mittlerweile in Estland, Portugal, Italien, Zypern, Griechenland. Habe ich was vergessen? Schweden, Saudi-Arabien im Einsatz. Mhm. Ja, also man hat sozusagen diese Studien auch repliziert. Ich kann es kurz machen, weil ich ja jetzt nicht irgendwie 3 Stunden über die Studien referieren möchte. Überall finden wir mehr oder minder dasselbe Bild. 60-93% der Befragten waren schon Second Victim. Den höchsten Prävalenz von Second Victims haben wir bei Hebammen in Österreich entsprechend herausgefunden. Nicht, weil die wehleidiger sind, sondern ehrlicher. Denn interessanterweise ein Teil der Leute, die sagt, ich bin kein Second Victim, beantwortet dann trotzdem die Fragen, was für Symptome hast du denn? Mhm. Schuldgefühle, Isolation, wiederkehrende Erinnerungen, Flashbacks, ja, Schlafstörungen, Rückenschmerzen. Und die Antworten, interessanterweise, ich bin kein Second Victim, zählen aber hübsch all die Symptome auf, die eine solche Second Victim-Phänomen halt haben kann. Also Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Schuld, Schamgefühl, intrusive Gedanken, wiederkehrende Erinnerungen in dieser Situation oder außerhalb dieser Situation, Appetit und Schlaflosigkeit und so weiter. Also eine ganze Liste von Symptomen, die so ein Second Victim-Phänomen machen kann. Naja, und mittlerweile können wir eben sagen, durch diese vielen Studien, die wir gemacht haben, berufsgruppenübergreifend, die Mehrheit der Leute, die im Gesundheitswesen arbeitet, in den Berufsgruppen ist davon betroffen. Die absolute Mehrheit, also mehr als 50%. Und interessanterweise ist es eben so, dass dieses Second-Victim-Phänomen durch unterschiedliche Sachen ausgelöst werden. Bei den österreichischen Kinderärzten zum Beispiel war das Schlüsselereignis häufig der Suizid einer Patientin oder eines Patienten, die man lange behandelt hat. Mhm. Suizid ist ja im Alter von 14 bis 19 leider die häufigste Todesursache.
Ist das so?
Ist das so?
Ja.
Boah.
Ja. Deswegen ja auch viele Schulen mittlerweile mit Fug und Recht einfach Suizidpräventionsprogramme starten, um genau in diesem vulnerablen Alter bereits Jugendliche zu erreichen. Ja, wir haben etwa 10.000 Suizide pro Jahr, 3-mal so viel wie Verkehrstote. Weniger als Patienten, die durch vermeidbare Behandlungsfehler ums Leben kommen, aber tatsächlich ist es so, 3-mal so viel Suizidtote wie Verkehrstote. Und eben ein auch noch ein Tabuthema, aber über das man sprechen muss, um eben Leuten Hilfe anzubieten. Mhm. Und Suizid wäre auch die schlimmste Folge eines Second-Victim-Phänomens. Also es gibt Berichte von Ärztinnen, Ärzten, Pflegekräften, die sind danach noch zusätzlich abgestraft worden. Die haben sich danach das Ganze so schwer nicht verziehen, dass sie sich das Leben genommen haben. Also Second-Victim kann eine akut lebensbedrohliche Situation für Gesundheitsfachpersonal sein. Mhm. Die gute Nachricht ist, wir wissen mittlerweile nicht nur, dass die meisten betroffen sind, sondern wir haben über unser europäisches Forschungsnetzwerk Second Victim Forschung, in dem 37 Länder angeschlossen sind, inklusive Südamerika, Nordamerika und Asien, haben wir festgestellt, das Problem ist nicht nur überall in allen Ländern dasselbe, sondern die Lösungsansätze, um aus einer solchen Second Victim Belastung herauszukommen, sind auch überall dieselben. Und wir haben mittlerweile über dieses europäische Forschungsnetzwerk, das sich mit Abkürzung ERNST nennt, ERNST, also Ernst auf Deutsch, passt eigentlich auch zum Thema.
Ernst, also ja, ich habe
es ist ernst, ja.
Ernst, ja.
Und haben mittlerweile die bestehenden Konzepte, die wir den US-amerikanischen Forscherinnen und Forschern Susan Scott und Albert Wu verdanken, noch ein bisschen ausgeweitet und haben ein 5-Stufen-Modell letzten Endes, wie man verhindern kann, dass aus einem natürlichen Second-Victim-Phänomen, einer natürlichen Reaktion, eine Traumatisierung wird. Mhm. Und wie man an einer solchen Situation auch möglicherweise sogar wachsen kann. Weil es gibt 3 Möglichkeiten, um aus dem Second-Victim-Phänomen rauszukommen. Das Beste ist Wachstum. Also ich habe daraus gelernt, ich habe das gut verarbeitet, ich bin dadurch sicherer und auch berechtigt sicherer im Job. Das Zweite ist Überleben. Also irgendwie laufe ich da verwundet durchs Leben und bin noch im System, aber irgendwie geschädigt. Laien fragen mich häufig, wie sieht denn sowas aus? So ein Second-Victim, das überlebt hat. Ich finde, ein ganz gutes Beispiel dafür ist Dr. House. Ja, also jemanden, dem das Leben an vielen Stellen nicht gut mitgespielt hat, der eigentlich ja sich bemüht und eigentlich auch für die Patienten ist, aber der irgendwie mittlerweile so einen starken Hau hat,
komplett
inklusive Medikamentenmissbrauch und allem drum und dran, weil er eben diese Situation nicht überwunden hat und nicht verwunden hat. Ja, das wäre so ein typisches, so ein Prototyp von jemandem, der überlebt. Und
sowas läuft auch in Deutschland wirklich auf der Straße.
Ja, natürlich. Ja. Und in Krankenhäusern und in Rettungswegen und überall. Also mittlerweile mit dem Blick, den ich jetzt habe, kann ich auch dekodieren, wie mancher, der eigentlich, wo ich denke, der ist absolut, der hat einen Hau oder die hat einen Hau, vielleicht einfach auch einfach Second Victim ist, dem nicht geholfen wurde. Was dann aber viele, viele weitere Patienten schädigen kann natürlich.
Ja?
Also dem Second Victim nicht zu helfen, schädigt nicht nur der betroffenen Person, sondern vielen Patienten im Nachgang. Und das dritte ist eben das der Dropout, also das Verlassen. Also zum Beispiel, ich wechsle die Klinik oder ich wechsle die Abteilung oder ich gehe in irgendeinen administrativen Bereich oder einen patientenfernen Bereich, weil ich es nicht mehr aushalte. Bis hin eben im schlimmsten Fall, ich nehme mir das Leben. Was auch hier in vielen großen Kliniken hat jeder mindestens einen Fall schon mal gehört davon. Ja, also was auch passiert, was wirklich auch lebensbedrohlich sein kann. Und wir wissen also, dieses Phänomen ist vorhanden. Wir wissen letzten Endes, wenn man bestraft, wird es noch schlimmer. Wenn man unterstützt, wird es besser. Also wenn man zum Second Victim, ich sage mal, mein wichtigster Satz, wenn sich aus dem Podcast jemand nichts anderes merkt als diesen Satz, dann hat es schon sich gelohnt. Second Victims brauchen Hilfe statt Bestrafung. Das Second Victim Phänomen ist schon eine viel höhere Bestrafung, als es ein Richter beispielsweise geben kann. Ja, ich kenne Fälle, da ist was schiefgelaufen, Patienten sind gestorben. Also wirklich dramatische Fälle, wo selbst Richter gesagt haben, ich muss ihnen jetzt, weil das Gesetz verlangt es, eine Bewährungsstrafe für ein halbes Jahr auf Bewährung für Körperverletzung mit Todesfolge geben. Sie sind nicht vorbestraft, das ist juristisch gesehen völlig langweilig, passiert überhaupt nichts. Was sie lernen müssen für sich, ist, sich selber diesen Fehler zu vergeben, weil das kann ich ihnen nicht geben. Ja? Also juristisch ist es, ich kriege ein halbes Jahr auf Bewährung als Vorstrafe, ich gehe nicht in den Knast, ich muss keine Geldstrafe zahlen, ich bin... Nach x Jahren wird das aus meinem Vorstrafenregister auch wieder getilgt. Strafrechtlich, sagt der Jurist, langweilig. Macht aber was mit mir. Jedes Mal, wenn ich diesen gelben Brief bekomme, die Bundesrepublik Deutschland gegen mich, jedes Mal, wenn ich zur Gerichtsverhandlung muss, das kann tatsächlich entsprechend karrierebeendend sein. Ja? Und die Frage ist, ob es das sein muss. Ja? Weil dadurch wird derjenige, der gestorben ist, nicht wieder lebendig. Und dadurch ist möglicherweise das Lernen auch behindert. Also es kann tatsächlich eben, ich kenne einen Chirurgen, der hat das falsche Bein amputiert, 30 Jahre im OP gestanden, der war von einem auf den anderen Tag berufsunfähig. Also es trifft nicht nur die jungen, Unerfahrenen, die nicht hart genug für den Job sind, in Anführungszeichen. Das kann auch 30-jährige erfolgreiche Karrieren von einem auf den anderen Tag beenden. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, muss es das? Und soll es das? Ja. Und ja, letzten Endes hilft. Also interessanterweise, wenn man fragt, ja, von wem könntest du dir denn vorstellen, Hilfe zu bekommen? Das ist ja primär eine psychische Belastung. Das könnte man denken, da braucht man jetzt Psychologen oder Psychiater dafür. Weit gefehlt. Wenn man die Leute fragt, was möchtest du, dann möchten sie zum einen, dass der Fall aufgearbeitet wird und nicht unter den Teppich gekehrt wird. Und zum anderen, dann möchten sie Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens mal, wenn ich hier Reflexstreifen trage und wenn ich hier kugelsicher bin und wenn ich hier Notfallmediziner bin, ich gehe doch nicht zum Psychologen. Also nichts gegen die Berufsgruppe, um Gottes Willen, ja. Aber ich gehe doch nicht zum Psychologen. Ja, da ist die Barriere viel zu hoch. Ich meine, psychische Erkrankungen sind in unserer Gesellschaft ohnehin stigmatisiert und dann bei behandelnden psychische Erkrankungen sind nochmal obendrauf stigmatisiert. Das ist nochmal mehr Tabu. Und das Zweite ist, selbst wenn ich dann den Weg zur Psychologen oder Psychologen gehen würde und zum Beispiel in so einem Setting wie hier dann mein Herz ausschütte, eine Psychologin oder ein Psychologe weiß ja nicht, was im OP abgeht. Da muss ich jetzt erstmal erklären, wie sich das überhaupt anfühlt, während eine Kollegin oder ein Kollege, egal ob aus dem Rettungsdienst oder aus dem OP oder aus der Notaufnahme oder von der Normalstation oder aus der Praxis, Niedergelassene sind genauso betroffen vom Second Victim Phänomen wie die Leute im stationären Bereich. Haben wir alles gemessen.
Aber
Same.
Ich gedacht, stationäres Setting ist doch schon die Wahrscheinlichkeit höher, weil ich halt schwerwiegendere.
Nein. Also das Problem ja bei den Niedergelassenen ist, die kennen die Leute ja länger und verfolgen sie länger. Letzten Endes ist die persönliche Beziehung auch eine andere. Und als Einzelkämpfer.
Vielleicht sogar noch im Ort oder so.
Eben, der läuft mir jeden Tag über den Weg. Und als Einzelkämpfer habe ich ja auch keine Teeküche, wo ich mich mit auf Augenhöhe mit einem ärztlichen Kollegen, wie zum Beispiel in der Kaffeeküche im Krankenhaus, austauschen kann. Das heißt, die sind teilweise davon schwerer betroffen, weil die Hilfsangebote nicht da sind. Also mit wem rede ich denn über so einen Fall? Und das habe ich ja auch in meiner Zeit über krasse Fälle, habe ich mit Kollegen entsprechend geredet. Zum einen, weil mit Nichtmedizinern, die sagen sofort, oh, hör bloß auf, Katastrophe, ja. Und weil die mich auch nicht verstehen. Ja, während Kollegen verstehen einen. Das heißt, das, was man so vielleicht auch so in der Teeküche ohnehin schon so informell macht, das nennt man Peer-Support. Und dieser Peer-Support ist das effektivste und wichtigste Instrument der Unterstützung.
Ich kann vielleicht auch nochmal bestätigen, dass man am Ende rausfindet, hätte den anderen fünf meiner Berufsgruppe auch so passieren können.
Oder ist ihnen passiert vielleicht
oder
so.
Ist ihnen sogar was.
Also ich hatte meine Medikamentenverwechslung, war am Boden zerstört. Es ist alles gut gegangen zum Glück. Toi, toi, toi. Ein Antibiotikum dreifach erhöht dosiert gegeben. Das erste, was ich geguckt habe im Beipackzettel, war es die toxische Dosis. Sie war unter der toxischen Dosis. Also ich wusste schon, da wird jetzt nicht viel passieren, außer besonders viele Keime abgetötet zu sein. Ist natürlich trotzdem, man fühlt sich elend, es läuft einem kalt und warm den Rücken runter und man denkt, man ist der schlechteste Arzt auf der Welt. Und dann erzähle ich das meinem Oberarzt natürlich und sagt er, ja, ist mir auch schon mal passiert. So.
Ist schon weniger schlimm, ne?
Es ist dadurch nicht viel besser geworden, aber es nimmt so ein bisschen Druck auf jeden
ja,
Fall.
Ja, glaube ich.
Ja? Und eben auch andere Situationen. Also die erste Situation, in der ich mich rückblickend als Second Victim sehen konnte, war gar keine, wo ich einen Fehler gemacht habe. Ich bin gelernter Rettungssanitäter, habe ich während meines Medizinstudiums gemacht, weil ich halt sehr schnell auch mal lebende Patienten sehen wollte und nicht nur in der Anatomie an Leichen üben wollte. Nein, aber weil ich das auch als Notfallmediziner natürlich als Skill gut gebrauchen konnte. Und ich kann mich an nahezu keinen Einsatz mehr erinnern aus meiner Zeit. Also klar, ich weiß, es gab mal Reanimationen, es gab mal Verkehrsunfälle, es gab mal Kindernotfälle, es gab dramatische und völlig harmlose Einsätze, alles dabei. An einen Einsatz kann ich mich noch erinnern. Ich weiß noch genau, wo ich in der Rettungswache stand. Ich weiß noch genau, wie das Wetter draußen war. Ich weiß noch genau, um wie viel Uhr der Piepser ging. Ich weiß noch genau, was ich zu meinen Kollegen gesagt habe. Ich kann mich an diesen Einsatz so erinnern, so wie wir uns vielleicht noch daran erinnern können, was wir am 11. September 2001 gemacht haben. Oder am 9. November 89. So, also so Daten, die einen einfach prägen, ja, wo man einfach noch weiß, okay, das bleibt einem so im Gedächtnis, da weiß ich noch, was ich an dem Tag gegessen habe oder was ich mit wem ich gesprochen habe.
Ja.
So. Und ich weiß das noch ganz genau. Und es war ein harmloser Einsatz. Also heute würde man sagen, ein Low-Code-Einsatz. Nur eine einzige Besonderheit gehabt. Er ging an meine eigene Adresse.
Oh.
Mietshaus, verschiedene Parteien. Und wir haben dann den Namen nicht genannt bekommen von der Leitstelle. Dann hieß es, ja, den Nachnamen liefern wir ab, wenn ihr an der Einsatzstelle seid. Wir haben das nicht genau verstanden. So. Mein Name lautet Stramez. Ich habe als Dreijähriger gelernt, meinen Namen zu buchstabieren, noch bevor ich lesen und schreiben konnte, weil kein Mensch auf dieser Welt weiß, wie dieser Name, also außerhalb der Steiermark, wo der Name herkommt, liebe Grüße, kein Mensch weiß, wie man diesen Namen schreibt. So, ich wusste also, bis ich mit quietschenden Reifen vor meinem eigenen Haus stand, wusste ich nicht, ob ich jetzt gleich in meine eigene Wohnung muss oder nicht. Gute Nachricht, ich musste nicht in meine eigene Wohnung, ich musste zu einer Nachbarin, ich kannte die, ich wusste auch, wie es da drin aussieht. Es war alles vergleichsweise harmlos, wir haben die eingeladen und ohne Probleme ins Krankenhaus gebracht, also nichts Großes, Dramatisches aus Rettungsdienstsicht. Ich habe 2 Wochen lang nicht richtig schlafen können und dieser Einsatz ging mir nicht aus dem Kopf. Ja, also, obwohl ich ja nichts falsch gemacht habe. Ja, das zeigt eben, es geht gar nicht darum, ob ein Einsatz gut oder schlecht ausgegangen ist. Es kann einem trotzdem nachher beschäftigen. Und es ist auch unabhängig davon, ob ich Schuld habe oder nicht Schuld habe oder ob ich es hätte verhindern können oder nicht verhindern können. Sowas kann einen beschäftigen. Als ich damals Rettungssanitäter war, hat man mir den schlauen Tipp gegeben, ja, das darfst du halt nicht mit nach Hause nehmen.
Ach so, ja.
Das ist ungefähr so schlau und so fundiert.
Haben Sie sich nicht dran gehalten.
Ja, es ist ungefähr so schlau, wie mancher immer noch meint, wenn jemand sagt, ich habe eine Depression, zu sagen, guck mal, draußen scheint die Sonne, denk doch mal an was Schönes. Ja, das kann man gleich. Das kann man sich gleich schenken. Das ist kontraproduktiv. Das ist schädlich. Und es gibt eben so Situationen. Und das Interessante ist, darüber zu reden, hilft dann entsprechend tatsächlich, es auch verarbeiten zu können. Also man kommt aus so einer Nummer auch problemlos wieder raus. Aber die Wahrscheinlichkeit ist viel höher, wenn ich halt Kollegen habe, die verständnisvoll darauf reagieren und die eben nicht sagen, stell dich nicht so an. Ja? Oder die, wenn ein Fehler passiert, sagen, so, Abmahnung und was auch immer. Und jetzt wird jemand öffentlich angeprangert. Ja. Und das ist letzten Endes der Schlüssel dazu. Zum einen erstmal zu verstehen, wenn mir das passiert, bin ich nicht der dümmste Arzt auf der Welt, sondern anderen passiert das auch. Ich bin auch nicht der schwächste Arzt auf der Welt. Und sowas zuzugeben und drüber zu reden, ist eben kein Zeichen von Schwäche, sondern das Schweigen letzten Endes ist viel einfacher, als sich zu offenbaren. Also reden ist ein Zeichen von Stärke. Wir sind ja gerade im November, vom Monat her sozusagen, falls das jemand im Sommer hört. Das ist, und die Movember Foundation hat ja letzten Endes den November zum Movember ausgerufen, um eben gerade auch bei Männern, also wir sehen da auch durchaus Geschlechterunterschiede, eben zu sagen, über psychische Belastungen und Erkrankungen zu reden, kann eben rettend sein oder kann man auch rauskommen aus der Geschichte. Sich da immer weiter einzuigeln und immer mehr zu isolieren, kann eben auch dazu führen, dass man nicht mehr aus diesem Tal herauskommt. Ja? Und Gerade, ich komme ja aus Hessen, ja, da gilt ja der Satz, was der Doktor nicht weiß, das habe ich nicht. Ja? Also auch wenn er dir irgendwelche anderen Diagnosen verschweigen, einfach so nach dem Motto, ja, aus Schamgefühl, ja, dass das eben nicht der richtige Weg ist, sondern dass man sagen kann, wir sind in einem tollen, aber einem außergewöhnlichen Berufsfeld unterwegs. Mhm. Wir sehen Dinge, die andere nicht sehen. Wir müssen auch Dinge sehen, die andere nicht sehen. Das gehört zu unserem Beruf dazu. Aber wir brauchen dann auch die Möglichkeit, darüber reden zu können, es uns von der Seele auch reden zu können und eben in einem geschützten Raum darüber auch reden zu können, damit man es verarbeiten kann. Psychologen und Psychiater haben regelmäßig sogenannte Supervisionen, wo sie selber Psychohygiene betreiben und wo sie sozusagen dann Rollen tauschen, um eben einfach bestimmte belastende Ereignisse oder Erfahrungen, die sie natürlich in ihrem Job machen, sie tauchen ja ganz tief ab in die Abgründe von menschlicher Psyche. Ich habe da höchsten Respekt vor, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann zwar Blut sehen, aber dafür sowas wär nicht meins, definitiv. Aber wo die einfach sagen, okay, sie betreiben, so heißt es auch wirklich, Psychohygiene, um eben sozusagen unbelastet weiter tätig sein zu können. Und genau in der Akutmedizin, genau diese Psychohygiene braucht es eben auch in Rettungsdiensten, in Notaufnahmen, anderswo. Wir haben im Rettungsdienst, haben wir ja schon aus Großschadensereignissen gelernt, also dem ICE-Unglück zum Beispiel bei Eschede, gibt es psychosoziale Notfallversorgung. PSNV heißt das. Mhm. Ja, gibt ja für alles eine Abkürzung im Rettungsdienst. PSNV, zunächst für die Einsatzkräfte, dann aber natürlich auch für die Normalbevölkerung. Also wenn jetzt zum Beispiel, stellen Sie sich vor, was niemand haben möchte, was hoffentlich für alle nur ein theoretisches Bild ist, plötzlich klingelt es und die Polizei steht vor der Tür und sagt, ja, ihr Mann, Frau, Kind, was auch immer, hatte einen Verkehrsunfall. So ungefähr. Ja. Muss noch nicht mal tödlich ausgehen, wird einen trotzdem den Boden unter den Füßen wegziehen. Und man bräuchte sofort letzten Endes eine Krisenintervention.
Ja.
Diese Krisenintervention gibt es in der Präklinik schon sehr gut. Sie wird aber nicht routinemäßig eingesetzt. Die gleichen Kräfte könnte man auch nach belastenden Einsätzen routinemäßig konsultieren. Und so ein belastender Einsatz kann ja alles Mögliche sein. Es kann eben sein, dass es ein biografisches Detail gibt. Ich habe mal einen Leichenschauschein für jemanden ausstellen müssen, der hatte dasselbe Geburtsdatum wie ich. Und das macht was mit einem. Das macht was mit einem. Ja. Oder es kommt zu einer Aggression beispielsweise, aggressiven Verhalten. Ja. Es gibt hier Fälle in NRW beispielsweise, eine Reanimation, die nicht gelang, was ja passieren kann. Ja. Wo dann die Angehörigen plötzlich das Reanimationsteam zusammengeschlagen haben, was völlig indiskutabel ist, was aber abseits der physischen Wunden und der juristischen Aufarbeitung, die es braucht, natürlich auch psychische Narben hinterlässt. Ja. Oder eben sowas wie eine Amokfahrt beispielsweise oder eben andere Dinge oder einen Fehler, den ich selber gemacht habe, ja, weil es eben drunter und drüber ging oder weil zwei Infusionsflaschen nebeneinander standen, die ähnlich aussahen und es zu einer solchen Verwechslung kam, was etwas mit mir macht. Und genau für diese Dinge braucht es dann, also ich würde sagen, sowas wie eine Art psychische Erste Hilfe. Wir sind sehr, sehr gut im Ersthelfer ausbilden, also Verbandkästen aufstellen und jeder Betrieb braucht mindestens 5% betriebliche Ersthelfer und die Berufsgenossenschaften schauen danach und das ist auch alles gut so. Ja, finde ich gut. Mhm. Aber für die psychischen Erste-Hilfe-Fälle bräuchte es eben auch sowas wie psychische Ersthelfe. Mhm. Die gute Nachricht ist, wenn man so ein Peer-System etabliert, und es gibt einzelne Pilotkliniken in Deutschland, auch im deutschsprachigen Raum, in Europa, die sowas schon haben, die sowas auch teilweise schon seit Jahren praktizieren, dann werden die meisten dieser Probleme auf Ebene des Peer-Supports abgefangen. Also wir sagen, es gibt 5 Stufen eigentlich, um sowas zu vermeiden oder zu helfen. Erste Stufe Prävention, auch Checklisten können dazu gehören, die Seitenverwechslung, die nicht stattfindet, macht auch keine Second Victim. Also alle Präventionsmaßnahmen, die man kennt, individuell auf Teamebene. Selbstfürsorge ist das nächste. Ja? Also nur dann, wenn ich selber gesund bin oder mein Team entsprechend ordentlich ist, dann können wir resilient performen. Selbstfürsorge, großes Problem noch in der Medizin. Ja? Dritte Stufe ist Peer Support. Also wenn irgendwas passiert, mit wem will ich sprechen? Mit einem Kollegen oder einer Kollegin, die verständnisvoll reagiert. In einem geschützten, vertraulichen Rahmen.
Sind das diese Barlinger-Gruppen oder wie die heißen?
Barlind-Gruppen gibt es zum Beispiel im niedergelassenen Bereich. Die führen auch zu einer Art entlastenden Selbstreflexion und kollegialem Austausch, aber auch eben vertraulich. Genauso eine gut durchgeführte Mobilitäts- und Mortalitätskonferenz kann auch entlastend sein. Das soll nicht nur Lernen ermöglichen, sondern auch eine entlastende Selbstreflexion. Mhm. Aber hier sprechen wir halt vor allem auch von 1:1 Gesprächen oder von einem Teamgespräch nachher, wenn ein ganzes Team betroffen ist, mit einer Person aus dem kollegialen Umfeld, die weiß, wie es sich anfühlt. Viele Peers waren auch selber schon mal Second Victim, sind da gut rausgekommen. Also das ist kein, kein Ausschlusskriterium, Peer zu werden. Und die dann aber helfen können und verständnisvoll helfen können, mit der Situation klarzukommen, das einzuordnen und wieder klarzukommen. Häufig reichen da 2, 3 ordnende Gespräche. Wenn das nicht hilft, brauchen wir die 4. Stufe, professionelle Krisenintervention, also psychosoziale Fachkräfte, Kriseninterventionskräfte. Und wenn das nicht hilft, Stufe 5, die tatsächliche strukturierte klinische Unterstützung bis hin eben zur Psychotherapie beim Entwickeln einer posttraumatischen Belastungsstörung. Mhm. Gute Nachricht, selbst da sind die Heilungschancen extrem hoch und zwar so, dass man nachher wieder vollkommen fit ist. Also dieses Stigma, wenn man einmal einen an der Klatsche hat, dann hat man immer einen an der Klatsche. Mhm. Ja, das ist ein völlig überholtes Bild. Man kann aus so einer Situation rauskommen und wieder vollkommen gesund sein, wenn man sich rechtzeitig Hilfe holt. Ja, hier ist die Zeit entscheidend. Je früher man Unterstützung bekommt, desto eher ist das gut. Ich habe mal einen Vortrag gehalten auf einem europäischen Kongress. Da kam ein Kollege, spanischer Chefarzt, zu mir, gesagt, wissen Sie was? Ich erzähle Ihnen jetzt, was mir passiert ist. Und Sie sind der Erste seit 30 Jahren, mit dem ich drüber sprechen kann.
Boah.
Und das war wirklich so ein Punkt, da habe ich so einen richtigen Kloß im Hals bekommen, weil ich sage, einerseits finde ich es gut, dass es endlich zur Sprache kommt, aber andererseits, was muss der arme Mann 30 Jahre lang gelitten haben, weil er niemand hatte, dem er sich anvertrauen konnte. Mhm. Was eine Qual, was ein Leidensweg. Ja, deswegen ist eben das Plädoyer, deswegen halten wir auch so viele Vorträge zu dem Thema. Also mittlerweile ist es ja ein ganzes Forscherteam aus vielen Teilen Deutschlands, die gemeinsam Second Victim Forschung machen. Das ist, darf das koordinieren, fühle mich da sehr geehrt, aber es sind viele, viele helfende Hände und viele gute Ideen und viele Initiativen, die jetzt entstehen. Und ist es immer noch so, dass wir in der Stufe sind, dass wir erstmal Awareness schaffen müssen, dass es dieses Phänomen überhaupt gibt.
Mhm.
Dass es normal ist, dass es eine menschlich natürliche Reaktion ist, dass früher oder später jeder mal im Gesundheitswesen davon betroffen sein wird, ist keine Frage des Ob, sondern des Wann und wie häufig. Mhm. Und dass es aber auch völlig okay ist und dass man aus der Nummer auch, wenn man sich Hilfe sucht, wieder rauskommen kann und weitermachen kann, glücklich und zufrieden und gesund. Das ist keine Narbe, die man sein ganzes Leben mit sich tragen muss, wenn man rechtzeitig Hilfe bekommt und wenn man drüber sprechen kann. Und wie gesagt, Peer Support ist der wirksamste Schutz dagegen. 80-90% aller Fälle werden mit Peer Support bereits abgearbeitet. Mhm. Die müssen niemals eine Stufe 4 oder 5 Eskalation haben. Und da bin ich stolz drauf, weil das ist tatsächlich was wir im WeHelp gemacht haben. Das ist die PhD-Thesis meiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin, Frau Dr. Hanna Rösner. Die haben mal angeguckt, ist es denn ökonomisch vielleicht sogar sinnvoll, Peer Support zu machen? Mhm. Weil wir wissen ja, wenn keine Hilfe da ist, was kann passieren? Einerseits Krankheitstage. Also Absentismus, kostet das Krankenhaus, kostet die Gesundheitseinrichtung Geld, Lohnfortzahlung, Krankheitsfall. Oder sogar der Dropout, dass jemand sagt, nee, ich kann nicht mehr,
ich
schmeiß hin und ich muss eine neue Pflegekraft finden oder ich muss eine neue ärztliche Mitarbeiterin oder Mitarbeiter finden.
Folge, was das kostet.
Ja, ja. Und ja, da haben wir sogar mal auf betriebswirtschaftlicher Ebene ausgerechnet, was das kostet. Wir wissen ja jetzt epidemiologisch gut, in Deutschland sind genauso viel wie überall auf der Welt betroffen. Also die Zahlen, wie viel sind betroffen, wir wissen es. Wir wissen auch ungefähr aus anderen Studien, wie sieht so Dropout dann entsprechend aus, wenn man keine Hilfe bekommt. Wir haben dann einfach mal eine Modellierung gemacht und sagen, für ein 600-Betten-Haus, das ist so ein durchschnittliches, mittelgroßes Krankenhaus in Deutschland, mit 1000 Pflegekräften. Wir haben das mal nur für Pflegekräfte gerechnet. Wie viel würde es denn das Haus kosten ohne Peer-Support-Programm mit den ganzen Krankheitstagen? Wir wissen, Krankenstand in der Pflege ist enorm hoch.
Mhm.
Mit den ganzen Turnovers, also wir wissen auch, Fluktuationen der Pflege ist enorm hoch. Und mit einem Peer-Support-Programm, wo wir eben annehmen, dass es die üblichen Effekte, die in anderen Studien schon beschrieben sind, erreichen wird. Also wie sieht das aus finanziell mit und ohne? Und um es kurz zu machen, also wir haben das ein schönes Makrof-Modell gemacht für die Leute, die irgendwie gesundheitsökonomisch interessiert sind im Podcast. Auch da liebe Grüße für alle anderen. Ein Krankenhaus mit 1000 Pflegekräften, das ein Peer-Support-Programm einführt, spart im Mittel pro Pflegekraft, die dort arbeitet. Nicht pro Betroffene, sondern die dort arbeitet. 6.672 Euro. Pro Jahr. Es ist also billiger, um es mal ganz plakativ zu sagen, sich um seine Leute gescheit zu kümmern, als das nicht zu tun.
Wie ja, so oft. Ja.
Ja, also auch da, die beste Versorgung kann manchmal die kostengünstigste sein, wenn man die Gesamtkosten im Blick hat. Und wenn ich mir eben angucke, das sieht ja, ich sag mal so, DAK oder Barmer Psychreport oder Gesundheitsberichterstattung, was es da alles gibt. Pflegekräfte sind die Berufsgruppe, die am häufigsten wegen psychischer Erkrankungen mittlerweile krankgeschrieben sind.
Ja.
Und Die haben auch eine enorm hohe Fluktuation. Mittlere Verweildauer im Job ist eben nicht 25, 30, 35 Jahre, sondern viele werden das Renteneintrittsalter überhaupt niemals sehen oder erreichen, sondern diesen Job aufhören vorher, was ja auch absolut schade und problematisch für unser Gesundheitssystem ist. Und wenn man jetzt eben sagen kann, man spart pro Nase pro Jahr so viel, also von diesen 6.672 Euro müsste man ungefähr 50 bis 100 Euro für ein Peer-Support-Programm abzwacken. Aber wenn ich jetzt einem Kaufmann sagen würde, du gibst mir 100 Euro und ich gebe dir 6.600 Euro zurück. Das wäre ein Geschäft, wo kein Kaufmann sagen würde, da haben wir jetzt keine Zeit für, da haben wir jetzt kein Budget für. Ja? Und interessanterweise, seit wir diese Studie gemacht haben, reden wir auch vermehrt, und das ist gut so, mit kaufmännischen Leitungen von Krankenhäusern über solchen Peer-Support. Nicht nur mit medizinischen oder psychologischen Abteilungen. Und das ist eben, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also mich freut das natürlich als Ökonom auch, dass man das zeigen konnte. Das ist nicht der vorwiegende Grund, warum wir das machen, um Geld zu sparen. Aber wenn man damit gleichzeitig Geld sparen kann, kann man natürlich mit den Ökonomen ganz anders drüber reden, als wenn man sagt, wir müssen jetzt in irgendwas investieren und die fragen sich ja, was kommt dabei rum.
Ja.
Und das ist auch der Punkt, ehrlicherweise, den ich so gut finde, wenn wir über Patientensicherheit sprechen. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, wenn irgendjemand im Beruf mit irgendwas ankommt, das ist bei Ihnen sicherlich genauso wie bei mir, mit irgendeiner Neuerung, dann frage ich mich als allererstes berechtigterweise,
was
bringt mir das? Mhm. Was ist da für mich drin?
Der Mensch ist ein Opportunist, das ist ja...
Warum soll ich das machen? Ja. Warum soll ich das machen? Und wenn ich einen guten Grund habe, das zu machen und mich das überzeugt, dann mache ich das. Mhm. Wenn ich keinen guten Grund sehe, das zu machen, dann überzeugt mich das nicht. Also es ist ein völliger Unterschied, ob ich jetzt hinkomme und sage, ihr müsst jetzt so eine OP-Checkliste machen oder ihr müsst jetzt solche verwechslungssicheren Dinger da einführen, weil das hat der GBA gesagt oder weil da gibt es ein Gesetz zu. Das ist immer die schwächste aller Möglichkeiten. Ja? Aber wenn man sagt, wenn du jetzt diese Checkliste machst und damit eine Seitenverwechslung verhinderst oder was anderes verhinderst, ja, und dann ist das etwas, was nicht nur dem Patienten hilft, sondern was auch dir hilft.
Mhm.
Ja? Ich mache diese Checkliste auch für mich. Diese Präoxygenierung, die ich zum Beispiel gemacht habe, immer bei Patienten, die hat mir einmal, kleiner Cliffhanger zu Folge 1, die hat mir einmal tatsächlich sozusagen nicht nur der Patientin das Leben gerettet, sondern mir auch sozusagen schlaflose Nächte verhindert. Die habe ich für die Patientin gemacht oder für die Patienten, die mache ich aber genauso für mich.
Mhm.
Ja? Und in dem Moment, wo man begreift, Patientensicherheit ist nichts, was ich nur für den Patienten mache, so nach dem Motto Patient first, Pflegekraft oder Arzt second oder third oder überhaupt nicht, sondern es geht darum, dass beide sozusagen gemeinsam gesund und sicher bleiben. In dem Moment habe ich einen ganz anderen Zugang zu diesen Patientensicherheitsmaßnahmen.
Mhm.
Und das ist aber, glaube ich, auch der ehrlichere Zugang dazu, dass man sagt, das machst du auch für dich selber. Und das ist eben was, was auch dir gut tut und nicht nur dem Patienten.
Mhm.
Ja, weil so ein Second-Victim-Phänomen eben hartnäckig sein kann. Das kann eine hartnäckige psychische Belastung sein, die zu einer psychischen Traumatisierung führt, an der du Jahre oder möglicherweise im schlimmsten Fall ein ganzes Leben lang knabberst.
Mhm.
Und je besser wir sozusagen auch im klinischen Risikomanagement die Fälle aufarbeiten, je mehr Licht wir da reinbringen, je besser wir mit Patienten dann auch drüber reden, dass es zum Beispiel nicht zu einer Klagesituation kommt, die natürlich beim Second Victim nochmal einen zusätzlichen Rucksack draufpackt, sozusagen, ja, sondern indem man versucht, das alles möglichst einvernehmlich und möglichst kooperativ zu lösen, was zu lösen ist und zu helfen, wo zu helfen ist. Das kann eben dazu helfen, dass man diese Sachen gut verkraftet und gut überwindet und eben an einer solchen Sache möglicherweise wächst und eben nicht mehr davon beeinträchtigt ist. Es ist zwar noch eine Erinnerung, die bleibt sozusagen schön. Kollege von mir, Psychologin, sagt immer, wie so eine kleine kremierte Urne im Regal der Erinnerungen, aber es ist sozusagen alles erledigt und es ist abgearbeitet, aber es verfolgt einen eben nicht. Ja, es ist Teil der beruflichen Identität, das was passiert ist, aber es verfolgt einen nicht. Und dieser Ansatz, diesen Ansatz zu wählen, der trifft eben auch bei immer mehr Krankenhäusern auf positive Resonanz.
Oh ja, das wäre jetzt mal eine ganz spannende
Frage. Das wäre jetzt auch meine Frage, wie ist denn der Status quo?
Wie viele Häuser haben denn so ein
Status? Also, wir haben unter anderem in der Casimir 21-Studie zum Thema klinisches Risikomanagement in Deutschland auch diese Frage abgedeckt. Wenig verwunderlich ist es so, dass die größeren Häuser, Klammer auf, die häufig auch eine Psychologie, Psychosomatik, Psychiatrie haben, besser aufgestellt sind als die kleinen, die diese Fachgebiete einfach nicht vertreten. Und dass psychosomatische und psychiatrische Fachkliniken natürlich am besten aufgestellt sind, weil dort Supervision halt alltäglich ist.
Ja.
Ja, sozusagen, weil das Teil deren DNA ist. Was mich persönlich sehr freut, es gibt auch in Europa Pilotprojekte. Ich werde diese Woche eins auszeichnen dürfen, weil ich Auditor war in einem Zertifizierungssystem in Belgien. Wir haben aber auch eins in Österreich beispielsweise. Mhm. Dieses in Österreich, dieses Krankenhaus, die Klinik Hitzing im Wiener Gesundheitsverbund, hat letzten Endes eine Art Schmetterlingseffekt erzeugt, weil mittlerweile der gesamte Wiener Gesundheitsverbund, also ein riesengroßer Gesundheitsverbund mit dem vielen, vielen Häusern und Pflegeheimen, sich angeschickt hat, alle Häuser, in allen Häusern diesen Rollout zu machen und ein kollegiales Hilfssystem nach Vorbild dieses Peer-Supports anzubieten. Also wirklich psychische Ersthelferinnen und Ersthelfer auszubilden, die dann das wichtige Bindeglied sind zwischen dem, was ohnehin schon da ist, also Betriebsmedizin, psychologische Krisenintervention, die ist da, die wird aber ohne diese Peers nie in Anspruch genommen. Also das ist quasi wie so eine Art Brücke, das sind Brückenbauer, damit man sozusagen den Schritt wagt, falls man Hilfe braucht, auch diese Hilfsangebote in Anspruch zu nehmen. Es gibt viele Employee Assistance Programme, die mit viel teuer Geld eingeführt wurden im Zeichen der Corona-Pandemie. Und wenn man dann fragt, ja, wie häufig ist da angerufen worden? Ja, so gut wie nie. Ja, weil es eben ein zu großer Schritt ist, da den Hörer in die Hand zu nehmen.
Ja.
Der Schritt zum Kollegen, zur Kollegin zu gehen, sich der anzuvertrauen, mit der einen Kaffee trinken zu gehen und sich den Frust von der Seele zu sprechen, das ist der notwendige Schritt, der sozusagen fehlt.
Mhm.
Und das Gute ist eben, diese Ausbildung, wir sprechen hier von einer Ausbildung, die dauert 1 bis 2 Tage. Ja, also in Österreich machen die das einen Tag, im Prinzip genauso lang wie einen normalen Erste-Hilfe-Kurs.
Ja.
Ein Tag.
Ja.
Ja. Also jetzt wirklich nicht die Welt. Ja. Vergleichsweise geringes Investment, unglaublich große Wirkung. Ja. Und da ist es eben so, dass jetzt auch in Deutschland viele Einrichtungen sich aufmachen und das entsprechend anbieten oder in einzelnen Abteilungen jetzt Peers ausgebildet werden, psychische Ersthelfer ausgebildet werden und das dann so langsam, aber sicher in die gesamte Organisation rein. Schwappt sozusagen, sich so ein bisschen ausbreitet viral. Und das hat eine unglaublich hohe Resonanz, weil eben ganz klar ist, wofür machen wir das? Für uns. Und dass auch endlich mal klar wird, es ist zwar schön, wenn Leute auf dem Balkon klatschen in der Pandemie, aber es braucht eben mehr als klatschen. Und das ist eben eine ganz konkrete, griffige Maßnahme, die uns hilft, unseren Alltag besser zu bewältigen.
Ja,
es ist keine Maßnahme, um zu sagen, also es gibt ja Leute, die sagen, wir müssen alle resilienter werden, dann können wir alle mit bescheidenen Arbeitsbedingungen und mit schlechter Führung umgehen. Das ist nicht der Punkt. Also Resilienz ist nicht dafür da, schlechte Führung zu tolerieren oder schlechte Organisationen zu kompensieren, sondern Resilienz ist für die paar Prozentpunkte da, wo wir eben nicht weggucken können. Ich muss als Notarzt an die Unfallstelle und wenn da hinten ein Kind eingeklemmt ist im Auto, dann muss ich dem trotzdem helfen.
Mhm.
Ja, auch wenn sich alles in mir sträubt erstmal, weil ich sage, ich will eigentlich gar nicht in dieser Situation, kein Mensch sollte in so eine Situation kommen.
Ja.
Dafür brauche ich Resilienz.
Mhm.
Ja? Oder für, wenn es halt mal wirklich irgendwie drunter und drüber geht, ja, und wir es nicht ändern können. Und diese Resilienz kommt eben, wenn ich weiß, da gibt es Leute, die werden mir helfen, wenn ich mal in eine solche Situation komme. Also allein zu wissen, wir haben ein solches Peer-Support-System und ich werde nicht allein gelassen, wenn mir mal was passiert, macht mich handlungssicherer.
Mhm.
Ja? Macht mich sicherer, macht mich resilienter. Damit mache ich auch weniger Fehler. Damit kann ich auch bestimmte Situationen von vornherein besser durchstehen. Und der Return on Invest betriebswirtschaftlich und auch letzten Endes der Zuspruch und die unglaublichen medizinischen Effekte, die so ein System eben haben kann, die machen es einfach mittlerweile zu einer richtigen Bewegung, die nicht mehr zu stoppen ist. Also es gucken sich Ärztekammern an, kassenärztliche Vereinigungen überlegen sich, wie können wir unsere Niedergelassenen besser schützen als Organisation. Die Ärztekammern sagen, wir sind für Weiterbildung zuständig, also lass uns das in Curricula wie zum Beispiel das ärztliche Qualitätsmanagement mit aufnehmen, um Wissen zu verbreiten oder in unseren Zeitschriften. Der Marburger Bund interessiert sich für dieses Thema, hat schon mehrere Webinare angeboten als Gewerkschaft letzten Endes, die natürlich auch nicht nur faire Bezahlung, sondern auch gute Arbeitsbedingungen einfordert. Also alle die Akteure, die Unfallkassen erkennen mittlerweile, dass es ein Riesenfeld ist, in dem sie tätig werden können und tätig werden sollen, machen sich jetzt mittlerweile auf den Weg. Mein Ziel da ist es, wir sind auf europäischer Ebene mittlerweile so war, bis in die EU-Kommission vorgedrungen, dass wir sagen können, genauso wie für Piloten und für Zugführer nach einem kritischen Ereignis, also wenn ein Zugführer einen Menschen überrollt auf den Gleisen, hat er gesetzlichen Anspruch auf psychologischen Support.
Mhm. Auf die Schultern. Die Frage ist nicht, ob, sondern wann. Ne?
Statistisch gesehen leider ja, genau. Ja. Und zwar mehrfach im Berufsleben, wenn man lang genug im Berufsleben dabei ist. Das ist mittlerweile alles geregelt und da gibt es EU-weite Regularien, dass diese Menschen ein Recht darauf haben, Unterstützung zu bekommen, um eben auch im Job zu bleiben und um eben das Ganze zu verarbeiten. Bei Flugpersonal ist das genauso beispielsweise. Und ich gönne es diesen beiden Berufsgruppen auch von Herzen, aber ich kann mir vorstellen, wenn man das mal vergleicht mit dem, was Leute im Gesundheitswesen so alles zu sehen bekommen und abbekommen, dann wäre es mehr als gerechtfertigt, für diese Berufsgruppen eben auch dieselben Regularien wie für den Schienenverkehr und für den Luftverkehr anbieten zu können. Und da sind wir letzten Endes auch gerade dran, auf dieser Ebene zu arbeiten, dass man irgendwann sagen kann, es muss Selbstverständlichkeit werden und damit muss auch jeder wirklich einen Anspruch darauf haben. Mhm. Genauso wie man einen Anspruch darauf hat, nach einer Nadelstichverletzung entsprechend behandelt zu werden oder wenn ich auf einem nassen Klinikboden ausrutsche, sozusagen das als Arbeitsunfall erkannt anzubekommen. Also ein Arbeitsunfall ist das bereits. Psychotrauma ist als Arbeitsunfall anerkannt. Ich bin relativ stolz drauf, dass selbst das Bundessozialgericht auch eine unserer Studien und Gutachten zitiert hat, in dem wir gesagt haben, eine chronische Belastung sollte auch irgendwann als Berufskrankheit anerkennbar sein. Mhm. Noch ist keine psychische Erkrankung eine anerkannte Berufskrankheit, aber das Bundessozialgericht hat gesagt, in dem Fall ging es um einen Rettungssanitäter, der geklagt hatte letzten Endes, vor dem Landessozialgericht nicht recht bekommen hat und zum Bundessozialgericht gegangen ist. Der einzelne Fall muss nochmal neu entschieden werden, ob das wirklich beruflich bedingt war oder privat bedingt, aber Rettungssanitäter haben ein so hohes Risiko, in psychisch belastende Situationen reinzukommen, dass man davon ausgehen muss, dass eine solche posttraumatische Belastungsstörung, darum ging es, als wie Berufskrankheit anerkannt wird. Das erste Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass eine psychische Erkrankung in den Bereich von wie Berufskrankheiten durch eine Rechtsprechung hineingekommen ist. Es muss jetzt als wie Berufskrankheit formal anerkannt werden. Damit wird es früher oder später auch in die Liste der Berufskrankheiten kommen. Ich tippe auf eher später als früher, weil es immer noch stigmatisiert ist und weil man auch den Angst hat, dass sich dann hunderttausende Leute plötzlich berufsunfähig melden. Ich glaube nicht. Ich glaube eher, dass es wichtig wäre, die Mittel der Unfallversicherung zu nutzen, um Leute zu rehabilitieren, damit sie weiter arbeiten können. Weil darum geht es ja primär eigentlich. Ja. Reha vor Rente. Und dass man dann eben dahin kommt zu sagen, okay, es wird Teil des beruflichen Selbstverständnisses, dass sowas passieren kann. Es wird aber auch Teil des beruflichen Selbstverständnisses, wie bei Zugführern, dass man sagt, ja, okay, wenn das passieren wird, dann weiß ich, welche Nummer ich will. Dann werde ich außer Dienst genommen und dann wird mir geholfen, dass ich das überwinden kann, zumal ich ja keine Chance habe, physikalisch zu bremsen, auszuweichen und so weiter. Mich trifft ja keine Schuld und trotzdem ist belastet mich das so, nimmt mich das so mit. Wir sind alles Menschen, dass ich möglicherweise eben berufsunfähig bin. Und das zu vermeiden und dem vorzubeugen, das ist dann letzten Endes Aufgabe des Arbeitgebers und in dem Fall sind tatsächlich da die Krankenhäuser und die Gesundheitseinrichtungen gefragt, Strukturen aufzubauen, präventiv zu arbeiten, aber eben auch sekundär dann zu arbeiten, wenn sowas passiert ist, um die Leute da rauszuholen. Das Gute ist, wir haben den Nachweis, dass es evidenzbasierte, kostengünstige, hocheffektive Maßnahmen gibt und dass die Leute, die man dafür braucht, im Wesentlichen die Kolleginnen und Kollegen sind, die da sind. Das sind die da Kosten. Wobei man sagen muss,
Zeit für Schulung aufnehmen.
Zeit für Schulung und was man eben auch sagen muss, auch als Zeichen der Wertschätzung, sowas macht man in der bezahlten Arbeitszeit. Das ist kein Hobby, was ich nach Feierabend mache, sondern das ist dann auch eine Stunde oder zwei Stunden bezahlte Arbeitszeit, für die ich mich auch nicht rechtfertigen muss. Mhm. Ja?
Und wie viele würden das machen? Also bei wie vielen passiert das, wenn Sie jetzt so grob über den Daumen einmal schätzen müssen?
Also, wir haben mittlerweile ja Zahlen aus einem deutschsprachigen Programm eben in Wien, Klinik Hitzing, wo in einem Haus mit 1000 Betten und etwa 3000 Beschäftigten 120 von diesen kollegial Helfenden ungefähr ausgebaut. Wichtig aus allen Berufsgruppen, also bis hin zum Hausmeister, technischen Diensten, weil auch da kann was passieren. Und ich unterhalte mich halt nun mal am liebsten mit meiner Berufsgruppe, sonst habe ich immer so einen interprofessionellen Gap auch noch. Also so, dass im Prinzip alle Bereiche abgedeckt sind, so dass eigentlich auch de facto immer jemand im Haus ist, also schnelle Hilfe möglich ist. Und da haben die jetzt entsprechend in anderthalb Jahren, wo es evaluiert wurde, ich glaube, wir sind bei 96 Einsätzen mittlerweile. Okay. Ja? Also es ist immer noch so, dass man sagt, nur ein Bruchteil der Leute, die eigentlich Hilfe bräuchte, nimmt Hilfe in Anspruch. Es ist nicht flächendeckend. Es sind nicht nur 96 Leute betroffen gewesen in dem Zeitraum, ja, ganz sicher nicht. Aber das ist auch so ein System, das muss erstmal, da muss das Vertrauen erstmal Fuß fassen, das muss erstmal sich etablieren. Mhm. Und je mehr man merkt, dass das tatsächlich etwas ist, was vertraulich gehandhabt wird, wo also nicht getratscht wird und was auch wirklich was bringt, desto mehr Leute werden sich diesem System auch anvertrauen. Ja, und es ist natürlich auch eine Generationenfrage. Ich gehe davon aus, dass jüngere Generationen, die mit sowas aufwachsen, annehmen, ne? Die es dann wahrscheinlich möglicherweise besser annehmen, als jemand, der noch gesagt bekommen hat, nur die Harten kommen in den Garten. Ja?
Wenn ich jetzt interessiert bin, wo würde ich dann Infos finden, wenn ich das jetzt höre?
Oder also
wie kann ich mich weiterbilden?
Ja, also es gibt zum Beispiel, es gibt mehrere Möglichkeiten. Es gibt einen Online-Kurs über das Second Victim Phänomen vom European Researchers Network Working on Second Victims. Wenn man das eingibt, einfach in Google die 4-5 Buchstaben Ernst, E-R-N-S-T und Kurs oder Online-Kurs, dann wird man zu einem kostenlosen und auch anonym absolvierbaren Online-Kurs geleitet, den wir als Forschende erstellt haben. Er ist mittlerweile in 7 Sprachen verfügbar, auch in Deutsch, und kann sich weiter über dieses Thema informieren, auch was für Hilfsangebote gut wären, also wie man es nicht macht und wie man es besser macht. Das sind etwa 10 Zeitstunden, die man aber wirklich anonym und völlig in eigener Geschwindigkeit machen kann. Mhm. Das Zweite, was mir wichtig wäre und wofür ich kein Geld kriege, aber sehr, sehr gerne Werbung mache, ist, wenn tatsächlich mal Kollegen betroffen sind. Also ich habe selber schon Leute gehabt, mit denen ich gesprochen habe, zum Beispiel Leute, die irgendwo in der Rettungskette waren nach Anschlägen. Also auch Anschlägen, die man im Fernsehen gesehen hat beispielsweise oder Amokfahrten. Ist eine Telefonnummer, die ich sehr empfehlen würde, oder eine Hotline, die ich sehr empfehlen würde, nämlich die von PSU Akut. Das ist ein eingetragener Verein in München. Der betreibt eine an 7 Tagen die Woche verfügbare, kostenlose Hotline, wo man anrufen kann, anonym, vertraulich und eben diesen Support bekommt, wo es sogar möglich ist, dann gegebenenfalls, also sie sind vor allem in Bayern sozusagen ansässig und schaffen da auch innerhalb von 2 Tagen notfalls psychotherapeutische Behandlungen überzuleiten, was ja bei den Wartelisten auf Psychotherapie wirklich wunderbar ist und eine riesengroße Leistung, sonst wartet man ja teilweise Monate auf einen solchen Platz. Die Nummer würde ich tatsächlich empfehlen, die habe ich auch schon Kollegen empfohlen, weil ich gesagt habe, ich bin jetzt nicht der richtige Ansprechpartner, ich bin Forscher, ich bin jetzt auch kein Peer mehr, weil ich bin jetzt nicht mehr notärztlich tätig. Ich helfe natürlich trotzdem gerne oder höre mir das an, aber wenn ihr wirklich qualifizierte Hilfe wollt, dann ruft diese Nummer von PSU Akut, die PSU Helpline an. Und ich weiß nicht, ob man den Podcast noch drauf verlinken kann, auf diese 0800er Nummer, kostenlos, vertraulich und anonym Hilfe zu bekommen, wenn es denn wirklich, wenn man denn niemanden hat, aus seinem eigenen Umfeld, dem man sich anvertrauen möchte. Sei es, man ist niedergelassene Kollegin oder Kollege, also Einzelkämpfer, oder man möchte einfach aus verschiedenen Gründen nicht mit einem Kollegin oder Kollegen in der eigenen Abteilung oder im eigenen Haus sprechen. Das sind tatsächlich konkrete Hilfsangebote, die mir einfallen, die jetzt und heute schon helfen. Also einmal der Kurs, um Awareness zu schaffen und dann eben dieses Angebot von PSU. Die bilden auch Peers aus in Deutschland, also die bilden auch psychische Ersthelfer aus. Entweder indem man sich selber einfach individuell ausbilden lassen möchte. Es gibt auch andere Ausbildungen für psychische Erste Hilfe, die man an der Stelle empfehlen kann, also auch andere Anbieter. Oder kommen auch gezielt in Häuser und bauen da ein solches Peer-Support-System komplett auf, bis hin zu der Möglichkeit dann entsprechend auch eskalieren zu können. Also deren Hotline bietet dann auch die Möglichkeit, wenn die Peers vor Ort nicht wissen, was zu tun ist oder sagen, ich bin jetzt mit der Situation überfordert, Großschadensereignis, was auch immer, dann können auch die in München anrufen und kriegen dann entsprechend Hilfe und Coaching, um die Situation stabilisieren zu können. Für die Häuser, die jetzt zum Beispiel keine Psychosomatik oder keine Psychotherapie vor Ort haben. So ein Uniklinikum, das kann das natürlich alles abbilden, weil die
aber das Krisenintervention,
das Kreiskrankenhaus eventuell nicht. Und die haben dann auch so eine Einrichtung als Rückfallebene. Also da geht es dann halt wirklich darum, auch Netzwerke und Allianzen zu bilden. Häufig hat man eine Klinikseelsorge, die sagt, naja, ich bin eigentlich also zur Hälfte für die Patienten da und zur anderen Hälfte konsultieren mich eigentlich Mitarbeiter. Ja? Strukturen, die vorhanden sind, bitte auf jeden Fall nutzen. Häufig gibt es irgendeine Hilfsorganisation vor Ort, die ein Kriseninterventionsteam schon hat für irgendwelche Großschadenslagen. Auch da gerne vernetzen, gerne Ressourcen nutzen. Also es gibt schon ganz, ganz viele Möglichkeiten und ganz, ganz viele Hilfsmittel. Es gibt, wie gesagt, diesen Online-Kurs. Es gibt auch Handlungsempfehlungen dazu. Einmal eine, die wir selbst erstellt haben während der Covid-Pandemie, wie man psychische Gesundheit stärken kann, gilt natürlich nach Covid genauso. Es gibt von der DIVI beispielsweise eine Sektion Perspektive Resilienz, wie man auf Intensivstationen Resilienz erhöhen und steigern kann. Also da gibt es viele, viele Angebote. Das Wichtige ist da, glaube ich, wirklich im ersten Schritt sich einzugestehen, dass es eine normale menschliche Reaktion ist, dass man drüber sprechen sollte, dass Reden hilft und dass man aus dieser Nummer auch wieder rauskommen kann, wenn man ein ordentliches Hilfsangebot etabliert hat.
Und am allerbesten ist, wenn es gar nicht erst eintritt.
Genau, Prävention ist die beste.
Prävention ist die beste.
Ja.
Maßnahme.
Maßnahme.
Und da auch dann Risikomanagement leben und nicht als...
Ja, also man muss halt wirklich sagen, wofür mache ich die Checkliste? Und die Checkliste muss natürlich auch so gut sein, dass ich sie machen will. Also klar, man kann jede Maßnahme auch schlecht machen und dann erreicht sie das Gegenteil. Ja, Risikomanagement ist genauso wie Medizin wirksam und alles, was wirksam ist, hat auch Nebenwirkungen. Also gescheites Risikomanagement, gescheites QM, weniger, aber gescheit umgesetzt ist mehr. Und dass man wirklich auch ins Gespräch geht und sagt, ihr macht diese Checkliste nicht nur für den Patienten oder für das Medizincontrolling oder den medizinischen Dienst der Kassen oder den GBA oder weiß der Henker wen. Ihr macht das in allererster Linie für euch. Patientensicherheit ist auch gut für euch, denn wir wollen, dass ihr sicher bleibt und dass ihr jeden Morgen in den Badezimmerspiegel gucken könnt und dass ihr das mögt, was ihr da seht und dass ihr euch selber ins Gesicht gucken könnt und nicht irgendwas passiert, was ihr selber euch möglicherweise später nicht verzeihen könnt. Ja, also Mitarbeitersicherheit ist Patientensicherheit und umgekehrt, das eine kann man nicht ohne das andere denken. Und Second Victims zu unterstützen, nochmal, selbst wenn sie einen vermeidbaren Fehler begangen haben, ist nichts anderes als gelebte Patientensicherheit. Denn das Second Victim, das bestraft wird, das behandelt unter Umständen, ohne es zu wollen, hunderte Patienten nach dieser Geschichte schlechter. Und insofern, wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir halten Patientensicherheit hoch und auf der anderen Seite sagen, die Mitarbeitersicherheit ist uns egal. Ja, es geht nur beides Hand in Hand und je mehr Einrichtungen das sozusagen verstanden haben, so einfacher wird es für die, weil damit hole ich auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab, weil niemand möchte unsichere Arbeitsbedingungen haben und jeder kann reflektieren, dass wenn ich in einem schlechten System arbeite, dass das auch für meine eigene Sicherheit schlecht ist.
Ja.
Da sind wir mittlerweile dran und das ist, glaube ich, mittlerweile in allen Köpfen und hoffentlich kommt es auch bald in alle Herzen.
Oh, das kann man so abdrucken.
Ja.
Hast du ein Tränchen im Auge? Ja, das würde ich sagen, sind, ich glaube, mit den Worten, die nehmen wir so mit.
Ich wollte gerade sagen, dem kann man, glaube ich, nichts hinzufügen.
Super viel gelernt. Danke für diesen massiven Input. Ich hoffe,
Hammer,
ihr kriegt das verarbeitet alles. spannendes Feld.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, auch über dieses Phänomen weiter zu informieren und möglichst viele Kolleginnen und Kollegen vor Ort zu erreichen, die damit entsprechend merken, sie sind nicht allein und es ist gute und schnelle Hilfe möglich für sie.
Bleiben Sie am Ball, machen Sie da weiter. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wertvolle Arbeit.
Absolut.
Und danke für die Zeit hier und danke auch für alles das, was Sie forschenderweise hinter den Kulissen dafür tun.
Ja.
Und dann bedanken wir uns vielmals und hast du ein paar letzte Worte, Charlie?
Ich bin gerade immer noch so ein bisschen in dem Bann. Ich glaube, ich kann jetzt nicht sagen, was dem nochmal was on top setzt. Außer vielen lieben Dank.
Folge weiter. Danke fürs Zuhören. Bis dann.
Vielen Dank.